Wir schreiben den 3.5.2021. Der HSV hat wieder einen Trainer mehr und damit moin moin und herzlich willkommen im Kiez Corner. Und ich bin natürlich wieder nicht alleine hier mit an Bord. Wie immer ist Flippo, der mir heute audiovisuell wie immer auch zugeschaltet ist. Moin Flippo.
Moin Finn, grüß dich. Na? Die Nachricht des Tages hast du ja gleich schon aufgegriffen.
Ja. Es ist mal wieder absolutes Chaos bei dem einen Verein aus der Hansestadt Hamburg, aus der Freien und Hansestadt Hamburg.
Die Nummer zwei der Stadt.
Die Nummer zwei der Stadt und es ist mal wieder schön, dass es sich nicht um den FC St. Pauli dreht.
Ja, es ist, ich habe es vorhin gesagt, es ist wie Kino, ohne dass man es irgendwie wirklich böse meinen möchte. Es ist unglaublich, wie da geliefert wird an Content. Muss ehrlicherweise Wahnsinn, sagen, ja. Ich hab ja auch ein paar HSVer im Freundeskreis.
Das ich auch jetzt, viel zu viele leider.
Das sage ich jetzt mit zittriger Stimme. Aber also der ein oder andere kann einem echt schon leid tun.
Mir hat sogar heute ein Freund geschrieben, hat er einfach nur Forza St. Pauli.
Ja.
Ich glaube, er überlegt sich gerade die Fronten zu wechseln.
Es wäre empfehlenswert.
Ja, auf jeden Fall. Und Flippo, wir haben heute wieder eine Menge vor. Heute wollen wir wieder eine kurze Folge machen.
Und, ich habe erstmal einen Frosch im Hals irgendwie gerade.
Du hast einen Frosch im Hals.
Eine Hustenattacke.
Du hast gerade schon damit gestartet, dass du einen Nieser auf Lager hast. Der wird dich jetzt wahrscheinlich noch die ganze Folge lang begleiten. Und bevor wir hier irgendwie irgendwelche Hustenattacken oder sonst was bekommen, man kann sich zum Glück nicht audiomäßig anstecken.
Ich habe kein Corona, ich bin negativ getestet. Alles gut.
Sehr gut, sehr gut.
Es muss an dem Leitungswasser hier liegen.
Machen wir einfach mal das Tresenthema direkt, oder?
Ja, ich habe dich ein bisschen unterbrochen mit meinem Huster, wo du so ein bisschen in die Folge einleiten wolltest, oder?
Ja, nervst mich jetzt schon nach 4 Minuten. Hier ist das Tresenthema.
Neuer Rekord.
Hier ist das Tresenthema. Flippo, verleihst du eigentlich gerne Dinge?
Habe ich gar keine Präferenz, aber wenn ich einen Tipp geben darf, ich würde mir selbst keine Dinge leihen, weil ich zu schusselig bin, das wieder zurückzugeben. Ich verlege sowas dann gerne.
Bist du eher der Schenker oder magst du es lieber, beschenkt zu werden? Weil ich kenne es von mir, ich mag es irgendwie lieber, Geschenke zu verschenken. Als welche zu bekommen, weil ich liebe diese Vorfreude, irgendjemandem eine Freude machen zu können.
Ja, stimmt, das ist bei mir ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal habe ich so wirklich Phasen, wo ich so denke, also wenn es so bestimmte Events gibt, wo man sich richtig Gedanken macht und das Geschenk richtig ausgetüftelt ist, dann freue ich mich da auch richtig drauf. Und ansonsten bin ich aber eigentlich auch so an Weihnachten dieser klassische, wenn Heiligabend, der 24.12. noch ein Wochentag ist und die Geschäfte noch bis 12 Uhr aufhaben, dann gehe ich auch morgens los und mache dann noch schnell irgendwie ein paar Besorgungen. Ja. So, das ist halt bin klassisch ich.
Das sowieso. Aber ich freue mich dann trotzdem, dass die Leute sich dann freuen, ich freue mich dann so, wenn ich ein gutes Geschenk abgeliefert habe.
Ja, doch, das stimmt.
Ja. Aber beim FC St. Pauli gibt es natürlich, wie immer, absolut gar nichts geschenkt.
Nichts geschenkt.
Deswegen ist das heute unsere große Leihspieler-Folge. Wir wollen einmal ganz kurz so ein bisschen mal gucken, wen haben wir eigentlich verliehen? Wen haben wir eigentlich ausgeliehen? Und da möchte ich sofort mit einer Personalie beginnen, über die letzten Wochen viel geschrieben wurde. Und zwar ist das Eric Smith.
Ja, bitte, führ aus.
Ja, Eric Smith. Der FC St. Pauli hat die Kaufoption gezogen. Und damit wird Eric Smith die nächsten hoffentlich mehrere Jahre, ich glaube, wie ich das mitbekommen habe, wurde jetzt noch nicht irgendwie weitere Vertragsdetails, wurden noch nicht preisgegeben. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie lange er jetzt unterschrieben hat. Ich meine, er hatte auf seinem Instagram-Kanal, hat er irgendwas mit einer +3 geschrieben. Und zwar an dem Tag der quasi Unterschrift. Es war nicht am Tag der 3 Punkte gegen Fürth.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht besteht da ein Zusammenhang.
Weiß ich nicht. Vielleicht, ja, oder es sind tatsächlich 3 Jahre, die er jetzt am Millern-Tor spielen wird. Ich würde mich freuen.
Guck mal, da warst du, Social Media Finn war wieder unterwegs, hat ermittelt und hat rausfinden können. Ja, der Verein hat sich ja tatsächlich relativ bedeckt gehalten bei der Veröffentlichung und bei der Pressemitteilung, was die Vertragslaufzeit.
Ja, so häufig, ne?
Ja, aber das fand ich schon echt ungewöhnlich. Normalerweise werden die Vertragslaufzeiten ja häufig rausgegeben. In dem Fall fand ich das ein bisschen komisch, ehrlicherweise.
Aber ich find's mega, dass sie die Kaufoption gezogen haben. Ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass sie es vielleicht doch nicht machen, weil er jetzt lange verletzt war. Jetzt hat er endlich wieder, ist er endlich mal wieder zum Spielen gekommen. Beim 2:1 Sieg gegen Greuther Fürth, was übrigens ein absolut geiles Spiel war und ich immer noch völlig euphorisch bin. Ich glaube, wir wollen da heute jetzt gar nicht mehr so doll drauf eingehen. Wir hatten ja auch so ein bisschen Terminprobleme.
Die Ausrede haben wir letzte Woche schon benutzt.
Ja, und das ist jetzt schon so ein bisschen in weiter Ferne. Aber ich muss trotzdem erwähnen, es war ein absolut geiles Spiel.
Ja, das war's. Also Eric Smith finde ich auch total cool, total richtig. Ich glaube, 600.000 standen im Raum als Kaufoption, die sie jetzt gezogen haben. Man muss sich ja mal dann vor Augen führen, dass der Spieler einen Marktwert von 1,2 Millionen hat, war jetzt leider verletzt, deswegen teile ich so ein bisschen deine Sorge, die du hattest, dass ich auch erst dachte, na, ziehen sie sie oder ziehen sie die Kaufoption nicht, weil, ja.
Das sind über 2000 Neymars übrigens.
lautet denn da genau die Formel?
Weiß ich nicht.
Lassen wir mal so stehen.
Also, oder 2000 Eric Smiths sind so gut wie ein Neymar, kann man sagen.
Eigentlich ist er noch viel besser. vom Herzen her viel besser. Nee, und er war ja jetzt lange verletzt und da hatte ich so ein bisschen auch die Angst, dass der Verein sagt, ja, er hat vernünftige Auftritte gemacht, aber um das, also 600.000 sind ja auch für den FC St. Pauli dann trotzdem schon viel Geld, was man in einen Spieler investiert, dass man dann da sagt, oh, ist uns dann vielleicht doch ein bisschen zu unsicher, auch in diesen Zeiten. Ja. Wobei andererseits aus wirtschaftlicher Sicht muss man sagen, der Junge ist 24, finde ich, hat super Auftritte abgeliefert in den Spielen, wo er dabei war. Wir haben ihn ja auch in der einen Folge total in den Himmel gelobt. Ich glaube, gegen Darmstadt war das noch, wo er die klasse Vorlage gemacht hat. In Nürnberg, ja, wo er ein starkes Spiel gemacht hat. Nicht nur defensiv, sondern eben auch offensiv ein bisschen was mit eingeleitet hat. Und es gibt ja auch diese coole Statistik zu Eric Smith. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. 5 Einsätze hat er für den FC St. Pauli und 5-mal hat Braun-Weiß gewonnen. Immer wenn er auf dem Platz stand.
Ja, das spricht natürlich für ihn. Also ich freue mich auch total, können wir ja die nächsten Folgen gerne mal so drauf eingehen, wie denn der FC St. Pauli denn im nächsten Jahr sich aufstellen könnte, gerade wenn man dann irgendwie einen Salazar, der da als Mittelfeldmotor agiert, dann den Verein wieder verlassen muss.
Mamouche, Stojanovic, sind ja alles interessante Personalien, ja.
Ganz genau. Es gibt auch ein paar interessante Personalien, die jetzt momentan vom FC St. Pauli verliehen sind. Ich habe das Gefühl, ich wage jetzt einfach mal, was in den Raum reinzuwerfen. Ich habe das Gefühl, dass wir noch nie so viele Spieler zur gleichen Zeit ausgeliehen haben.
Ach, guck mal, das ist lustig. Ich wollte gerade sagen, dass wir gefühlt jedes Jahr unzählige Spieler irgendwie verleihen.
Echt?
Ja. Also ich habe jetzt keine,
so viele, oder?
So viele vielleicht nicht, aber unser Kader war ja auch letzte Saison sehr groß und ist auch diese Saison irgendwie trotzdem auch noch irgendwie sehr groß im Vergleich zu anderen. Man muss aber, also, weiß nicht, für mich so vom Gefühl haben wir immer sehr viele Spieler gehabt, die wir verliehen haben. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich verfolge es bei anderen Vereinen jetzt nicht so intensiv und habe da nicht den direkten Vergleich, was so normal ist. Also es kann ja sein, dass das bei anderen Vereinen dann auch gang und gäbe ist, dass die eben ihre 5 bis 6, 7 Spieler haben, die sie immer kontinuierlich verleihen.
Ich habe nur mal gelesen, dass Real Madrid wohl einmal 34 Spieler ausgeliehen hat.
Das ist natürlich, da kommen wir noch nicht ganz hin. Das sind dann so die Werte, wo Jos Luhukay letztes Jahr die Spieler eingesetzt hat, die Anzahl.
Wollen wir mal so kurz, ja, erzähl.
Übrigens, muss ich einmal kurz einhaken. Jos Luhukay ist gerade dabei in Holland bei seinem alten neuen Club, ist er wieder bei Venlo Trainer, einen ewigen Rekord zu brechen, ein Negativrekord. Es gibt nämlich ein Team, was 14 Spiele in Folge verloren hat in der Liga. Der Verein hat sich inzwischen aufgelöst. Und mit seinem aktuellen Verein ist er bei 12 Niederlagen in Folge. Total abstiegsbedroht. Vielleicht hat der momentan einfach das Pech an der Hacken, der Jus.
Wie der HSV.
Jetzt hör doch auf zu sticheln, ja. Mensch.
Wir können ja mal einmal ganz kurz auf die Spieler eingehen. Ich habe hier als erstes Florian Horst Carstens. Er heißt wirklich Horst mit zweiten Vornamen. Ich habe es mir extra hier so aufgeschrieben.
Horst Rubesch.
Ja, da sind wir wieder beim HSV. Da hätte ich auch nicht auch selber drauf können, kommen können.
Ich dachte, es war mit Absicht.
War mit Absicht, ja. Ja, ja. Ja. Ja, absolute Stammkraft bei Wien Wiesbaden. Hat tatsächlich vor 2 Wochen oder vor 10 Tagen das 1:1 in der Nachspielzeit gemacht gegen Hansa Rostock. Also wenn das mal nicht eine absolute Bewerbung ist für den FC St. Pauli für nächstes Jahr, dann weiß ich auch nicht. Wien momentan Sechster. Ja, ist da Stammkraft, wenn er nicht gerade verletzt ist, wenn er nicht gerade gesperrt ist. Ja. Genauso wie, oder nicht
zu,
genauso. Ja, erzähl.
Zu Carstens muss ich sagen, ich fand den immer gar nicht so verkehrt. Hm. Der hat ja auch bei uns eine Zeit lang unter Kauczynski einige Einsätze gehabt.
Auch oft aber als Außenverteidiger, ne?
Ja, ich glaube, und genau das war der Knackpunkt. Ich glaube, das ist ein guter Innenverteidiger, ja. Aber der ist halt einfach zu langsam für die Außenverteidigerposition. Ja. Und da tat er mir echt so ein bisschen leid, dass er da in eine Position, eine Rolle gedrückt wurde, wo er einfach von seinen Fähigkeiten und Voraussetzungen nicht glänzen konnte. Ja. Aber Potenzial hat er auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Zeigt ja auch, dass er dann beim Zweitliga-Absteiger von 34 möglichen Spielen 26 absolviert hat und
ja,
eine Startelfquote von 74% steht ja. Hier. Also das ist ja schon sehr vernünftig.
Ganz anders als zum Beispiel Kevin Lankford, der 7-mal in der Startelf war, auch bei Wien Wiesbaden. 6-mal wurde eingewechselt. Ist da tatsächlich nicht auf dem Flügel meistens unterwegs, sondern wird da jetzt vermehrt auch als Rechtsverteidiger eingesetzt. Auch
okay.
Interessant. Aber
was hast du gerade gesagt? Wie viele Einsätze?
7-mal in der Startelf, 6-mal eingewechselt.
Ah, ja, okay. Ja. Dann passt's.
Genau. Auch interessant, dass sie den da so ein bisschen umfungiert haben. Was das jetzt für den FC St. Pauli dieses Jahr heißt, weiß ich nicht. Ich habe Lankford hatte nie so seinen richtig guten Einstieg, hat jetzt, glaube ich, mal Anfang dieser Saison dann plötzlich ein paar Spiele gespielt. Mehr oder minder unglücklich, häufig. Deine Einschätzung?
Ja, ich glaube, er hätte eine gute Halbzeit, wenn ich mich recht erinnere, in Paderborn, glaube ich, wo es nicht schlecht gemacht hat. Da hat er auch von Anfang an gespielt.
Und in Bochum, glaube ich, ja. Das allererste Spiel, oder nicht? Hat er nicht da.
Da ist er eingewechselt ja. Worden und hat sozusagen den Ausgleich ja. Mit eingeleitet. Ja. Ja, also den haben sie jetzt im Winter abgegeben nochmal wieder und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung, weil ich glaube nicht, dass er noch auf viele Einsätze gekommen wäre bei uns in der Rückrunde, um wirklich klar zu sagen, ich glaube fast auf gar keinen. Also das ist so meine Vermutung. Deswegen hat das schon mehr Sinn ergeben. Hat da jetzt ein bisschen Spielpraxis wieder dazu bekommen. Ist ja auch, ich meine, der ist 22, braucht er unbedingt. Hm. Mal gucken, ob das dann überhaupt irgendwann wieder Sinn ergibt, den zurückzuholen. Oder dann auch zu sagen, ich meine, er hatte ja dann ein paar Spielzeiten, wo er sich hätte beweisen können bei uns. Das hat irgendwie nicht so geklappt. Vielleicht muss man da jetzt sagen, nach so einer Leihe, dann macht das vielleicht dann auch keinen Sinn ja. Mehr. Vertrag läuft auch noch. Ein weiteres Jahr, glaube ja. Ich, ne?
Ich meine auch.
Nee, bis 2021.
Tatsächlich, okay, ja. Ja.
Steht hier.
Ich kann es mir dann auch nicht vorstellen, dass man da noch mal ein Jahr verlängert oder zwei oder sagt, man leitet es vielleicht noch mal aus und macht ein 2 Jahre Vertragsverlängerung. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Oder ist das Leihende? Ich weiß es nicht. Hier steht 30.6.
Wir liefern das
kann auch gut sein, dass es das Leihende ist. Genau.
Ja. Ersin C hier spielt beim VfB Lübeck, sind momentan 19. in der 3. Liga, ist da auch absoluter Stammspieler, wird auch häufig als offensiver Mittelfeldspieler eingesetzt dort, hat auch schon 6 Tore die Saison erzielt. Macht da einen ganz guten Eindruck, auch wenn der VfB Lübeck höchstwahrscheinlich die dritte Liga verlassen muss nach Saisonende, wenn dann nicht irgendwie noch ein Wunder passiert. Ich glaube, die sind da relativ abgeschlagen. Ich glaube, schon 11 Punkte oder so sind es auf dem 9. Ja, auf dem...
So viel ist es, glaube ich, noch nicht gar
Abstiegs-
nicht. Ist ja auch
wurscht. Nicht-Abstiegsplatz und ja, interessant, könnte ich mir vorstellen, hat aber dann auch sehr, sehr viel Konkurrenz, ne? Wenn man überlegt, wenn er jetzt offensiv und defensiv spielen kann mit Daschner, mit Xeré, mit Benatelli, Smith, Becker, da kommen eine Menge zusammen.
Sind, ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, sind 6 Punkte aufs rettende Ufer, wo der SV Meppen auf dem 16. aktuell steht. Ja, hat super viel Konkurrenz, das war ja auch, glaube ich, der Grund, warum er dann gegangen ist. Aber wie du eben schon richtig sagst, auch der ist Stammkraft. Ich finde, er hat ja auch schon den ein oder anderen Einsatz für Braun-Weiß gehabt. Da fand ich ihn immer gar nicht so verkehrt. Hat er auch gute Einsätze Ansätze gezeigt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Kandidat, der nächstes Jahr davon profitieren könnte, wenn sich bei uns personell im Mittelfeld was tut. Stichwort Becker, weiß man nicht, wie das weitergeht. Verlängert er nicht? Macht es dann vielleicht Sinn, wenn er nicht verlängert, ihn dieses Jahr zu verkaufen, zu Geld zu machen, bevor er dann, also zu Geld zu machen, hört sich irgendwie so fies an, sollte es gar nicht, ihn zu verkaufen, um noch ein bisschen Geld zu bekommen für die Ausbildung, die man ihm verpasst hat. Bevor er dann nächstes Jahr ablösefrei wäre, Salazar, der weggeht höchstwahrscheinlich, da wird ja schon der eine oder andere Platz frei. Vielleicht könnte er davon profitieren, wer weiß es. Und wie du eben auch schon richtig sagst, er wird häufig sehr hoch gelobt da in Lübeck, dass er da sehr vernünftige Spiele absolviert.
Ja. Machen wir weiter mit Yi-Jung Park, der bei Türkgücü München momentan unter einem Leihvertrag steht, war lange Zeit Stammspieler zunächst. Die Münchner befinden sich momentan auf Platz 9 in der dritten Liga, also im soliden Mittelfeld, sind ja auch Aufsteiger und hat die letzten Spiele allerdings nur auf der Bank verbracht, 20 Mal insgesamt vom Beginn an. Deine Einschätzung dazu? Ich habe ja immer das, er ist ja jetzt auch schon in Anführungsstrichen 26.
Ja.
Also ich glaube, gerade auch mit der Konkurrenz, die man da auf der Außenverteidigerposition hat, mit einem Olsen, einem Zander, ein Pacarada, Bubala, sage ich, kann man jetzt auch noch dazu nennen, da ist die Konkurrenz, glaube ich, einfach zu groß. Dafür, dass ich jetzt nicht glaube, dass da noch so ein großer Entwicklungsschritt kommt.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und auch der hat ja seine Möglichkeiten bekommen in der Vergangenheit bei uns. Konnte die mal nutzen, mal nicht nutzen. Unterm Strich haben wir da, glaube ich, aktuell Personal bei uns im Kader, was ein bisschen mehr Qualität besitzt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Sehe ich jetzt hier gerade Vertrag bis 2022. Könnte man vielleicht auch überlegen, ob man da nicht sagt, pass mal auf, Junge, vielleicht ergibt das doch keinen Sinn mehr, irgendwie weiterzumachen über den Sommer hinaus. Das wäre dann für mich auch tatsächlich ein Kandidat, wo man sagen könnte, da trennt man sich. Wobei ich glaube jetzt auch, du sagtest eben, er sitzt die letzten Spiele so ein bisschen auf der Bank. Ich glaube, Türkgücü München, das soll nicht falsch klingen, aber ich glaube, das ist auch ein schwieriges Umfeld da im Verein. Weil um den Jahreswechsel gab es da ja viel mediale Aufmerksamkeit auch um den Präsidenten, der auch zeitgleich Investor ist, der dann rausgehen wollte. Dann hat sich aber keiner finden können und hat er doch noch irgendwie weitergemacht. Und den ein oder anderen Trainerwechsel gibt es da ja auch hin und wieder. Ich glaube, das ist auch, er ist nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube, es ist auch ein schwieriges Umfeld. Könnte ich mir vorstellen, mal so als Laie von außen gesehen, was man so...
Was man hört, ganz Verein. Sehr hohe Anforderungen für einen Aufsteiger.
Haben wir auch einen guten Start hingelegt. Also sie waren ja anfangs auch oben mit dabei. Aber ich glaube trotzdem, also das, was man so laienhaft aus der Entfernung mal hin und wieder liest, ist das dann mehr Chaos häufig als wirklich ein gefestigtes Umfeld. Mehr HSV als St. Pauli, sagen wir mal so.
Ja, das ist gut. Kommen wir zum nächsten, der einzige, der ins Ausland gegangen ist, zu Jakub Bednarczyk. Einer, der, in dem ich immer irgendwie eine Menge Potenzial gesehen hatte. Ich weiß auch nicht warum. Ein paar Mal irgendwie bei der zweiten Mannschaft zugeguckt, beim Training gewesen. Irgendwie ist er mir immer ein bisschen aufgefallen.
Autogramme geholt.
Bitte?
Autogramme geholt bei den Regionalliga-Jungs.
ist nach Lubin in die erste polnische Liga gegangen. War da auch nur dreimal in der Startelf und war auch in letzter Zeit, glaube ich, die meiste Zeit gar nicht im Kader. Spielt da jetzt übrigens mit Waldemar Sobota zusammen. Beziehungsweise Sobota spielt, er spielt nicht.
Hat er nicht gegen Sobota gespielt?
Er hat gegen Sobota gespielt.
Nicht im Team, so rum war es ja. Ja, schwierig, der hat auch so seine Chance eigentlich nicht richtig bei uns bekommen. Ich glaube, er wird schwer haben, bei uns wieder einen Fuß auf den Platz zu bekommen. Könnte ich mir auch vorstellen, weil es eben auch eine Position ist, auf der wir eigentlich ganz vernünftig besetzt sind. Und wo ich nicht glaube, dass wir da viele Experimente eingehen werden. Mhm. So. Ja, muss man schauen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie ist deine Einschätzung? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der zurückkommt.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also wie gesagt, ich dachte immer, aus dem Jungen kann was werden. Hat ja auch, ist ja auch alle möglichen U-Nationalmannschaften in Polen durchgangen. Hat auch immer war ja vorher bei Bayer Leverkusen, da ja auch immer gar nicht so einen schlechten Eindruck gemacht. Ist ja auch ein paar Mal dann eingewechselt worden in irgendwelchen unwichtigen Euroleague-Spielen.
Galt auch als vielversprechender Spieler. Ja. Aber ich meine, sieht man da jetzt dann auch in Polen, im Vergleich zu den anderen, über die wir eben gesprochen haben, kann er eben seine Chance bei einem anderen Verein auch nicht so richtig nutzen, um Spielpraxis zu sammeln und auf sich aufmerksam zu machen. Und ich bin der Meinung, die Vertragssituation ist auch so, dass der Verein, wo aktuell ist in Polen, dass der eine Kaufoption besitzt. Das sieht für mich auch ehrlicherweise dann nicht danach aus, dass die gezogen wird, nach jetzigem Stand.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ja.
Ja. Machen wir mal weiter mit einem, der jetzt in letzter Zeit richtig aufblüht. Und das ist Marvin Sänger. Ist an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen, die jetzt mittlerweile auf Platz 15 stehen in der 3. Liga. Abstiegskampf pur beim Traditionsverein sah ja schon einige Male ganz, ganz düster aus. Und Marvin Sänger war zunächst kein Stammspieler, ist jetzt seit 6 Spieltagen absoluter Stammspieler beim 1. FCK und seit diesen 6 Spieltagen hat der 1. FCK die roten Teufel von Betzenberg nicht ein einziges Spiel verloren, Flippo.
Meinst du, da gibt es einen Zusammenhang?
Ja.
Es klingt danach, also, ja.
Wie soll es anders sein?
Vielleicht wäre Kaiserslautern gut beraten gewesen, wenn sie von Anfang an auf Herrn Sänger gesetzt hätten.
Ja, das glaube ich auch. Ja, jetzt stehen sie überm Strich und ich drücke einfach die Daumen, dass das auch so bleibt. Ein absoluter Traditionsverein, der, wo ich es mir gar nicht ausmalen mag, wenn der dann...
Eigentlich gehört er in die 2. Liga.
Klar, also. Ja.
Marvin Sänger, muss ich ehrlicherweise sagen, ist ein Spieler, auf den ich mich freue, wenn der wieder zurückkommt, weil das ja auch einer war, der unter Jos Luhukay, da haben wir ihn wieder, im letzten Jahr so ein bisschen der Winner war, hat ja den ein oder anderen Einsatz auch gehabt. Und ich glaube, dass, wenn da viel zusammenläuft, der Junge das auch schaffen könnte. Also dem traue ich das auch zu. Der ist gerade 21 geworden im Januar. Ja. Bringt die Körperlichkeit auf jeden Fall mit. 1,93 ist er groß. Was man eben als Innenverteidiger braucht. Ich glaube, das könnte, wenn es gut für ihn läuft und er sich weiter gut entwickelt, positiv entwickelt, könnte das was werden.
Kommen wir zum letzten im Bunde. Der so ein bisschen ein Pechvogel leider Gottes war, Maximilian Franzke, an den 1. FC Magdeburg ausgeliehen. Die sind momentan 10. auch im soliden Mittelfeld, stecken ja auch eine Zeit lang ziemlich tief im Abstiegskampf drin. Die haben sich da jetzt so ein bisschen erholt.
Mit Christian Titz übrigens, wenn wir gerade schon mit dem HSV-Thema eingeleitet haben, vorhin zu Beginn.
Auch so ein leidender
Ex-Coach. Sagen.
war die ersten 6 Spiele Stammspieler. Und eigentlich seit Anfang November immer wieder neue Verletzungen, stand seitdem nur noch ein einziges Spiel im Kader. Nicht, weil er zu schlecht war oder so, sondern weil er wirklich die ganze Zeit verletzt war. Absolut bitter. Konnte dementsprechend wenig dazu beitragen. Oder man kann einfach auch wenig dazu sagen. Der Junge hat eine Menge Potenzial, glaube ich.
kam ja von Bayern 2 auch als Talent angepriesen zu uns. Hat es bei uns auch nicht so gepackt. Ja, für ihn muss man ehrlicherweise sagen, wieder ein verlorenes Jahr, ne?
Also, ja, leider. Bitter. Vor allem ist es, wäre ja für ihn, wenn er sich richtig geil durchgesetzt hätte, was ja durchaus möglich gewesen wäre, gerade so eine Situation, die wir jetzt haben mit einem Mamouche, der den Verein verlassen wird, wieder natürlich, auch ein Leihspieler, da dann eine Chance hätte, vielleicht als erster Einwechselspieler oder wie auch immer, ne?
Ja, stimmt, hast du recht.
Ja. Wie ist dein Fazit?
Gestaltet sich schwierig. Mein Fazit ist, ich finde es total super, dass wir so viele Jungs verliehen haben, weil ich glaube, dass ein zu großer Kader, das hat man letzte Saison gesehen, zu viel Auswahl, auch nicht so gut ist, wenn man immer wieder durchwechselt. Gut, letztes Jahr hatten wir noch anderes Personal auf der Trainerbank. Ich glaube, im Großen und Ganzen, musst du gleich mal sagen, finde ich, dass beim Großteil der Jungs sich das eigentlich gelohnt hat, ausgezahlt hat, man eine positive Tendenz sieht oder Entwicklung sieht, ohne dass man jetzt regelmäßig die ganzen Spiele gesehen hat und sowas, sondern rein mal so von den Zahlen und das, was man hier und da mal so ein bisschen aufschnappt, ja, gibt halt mit Franzke und Bednarczyk so ein bisschen Ausnahmen, aber gerade so die Geschichte Carstens, C hier, das scheint sich da schon gut bezahlt gemacht zu haben. Was sagst du dazu?
Ja, ich überlege gerade, wen ich jetzt zurückholen würde oder nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Florian Horst Carstens und auch Marvin Sänger, könnte ich mir gut vorstellen, dass die beide hätten auch Potenzial, noch mal ein Jahr verliehen zu werden.
Ja, weil das unsere aktuelle Kadersituation auch einfach nicht hergeben würde. Also wenn ich mir angucke, Avebo wird irgendwann wieder zurückkommen, sicherlich zur neuen Saison, nachdem er dann wieder fit ist. Lach nicht so doof. dann wird, also Zierreis haben wir, haben Lawrence, wir haben einen Tore Regionüsen, der ja auch eigentlich nur bis Sommer verpflichtet worden war mit einer weiteren Option. Die hatte der Verein ja schon vor ein paar Wochen dann gezogen. Das heißt, der wird nächstes Jahr auch mit dabei sein. Bubala hast du immer noch, der auch zentral spielen kann, aber auch außen, der die letzten Wochen auch selten eine Rolle gespielt hat.
Knoll.
Also Knoll, das sind halt, ich glaube, da wird personell, oder da könnte personell ein bisschen was passieren, aber ich weiß nicht, ob das für die Jungs dann sich so gestalten würde, wenn sie zurückkommen, dass sie dann auch wirklich Einsatzminuten
die Frage, aber ich glaube,
bekommen, weil da haben sie schon echt Potenzial, Konkurrenz.
Dass man die einfach nochmal vielleicht ein Jahr verleiht und dann später auf die setzen könnte. Sind ja noch junge Männer.
Ja.
Das Gleiche gilt.
Aber das können wir vielleicht ja nochmal die nächsten Wochen irgendwie tiefer besprechen, wenn wir mal
Kadersituation haben. Das Gleiche gilt übrigens auch aus meiner Sicht für Ersin C hier. Und bei Langford, Park, Bednarczyk sehe ich momentan nicht so die Zukunft in Hamburg. Zumindest nicht beim FC St. Pauli. Vielleicht angelt sich der HSV ja da ein. Und Maximilian Franzke, einfach ein absolut bitteres Jahr, kann man schwierig einschätzen.
Schwierig, ja.
Auch schwierig, Möglichkeit, den vielleicht noch mal ein Jahr weiter zu verleihen.
Ja.
Haben wir's?
Haben wir.
Sehr gut. Wir können ja einfach direkt weitermachen mit unseren wunderschönen Rubriken. Oder ich habe aber noch eine kleine Kuriosität zu erzählen, die vielleicht auch ein bisschen Spaß fürs nächste Spiel macht. Und zwar
Hau raus.
Um jetzt mal kurz ein bisschen aufs Fürth-Spiel nochmal zu sprechen, zu kommen. Hat Burgstaller sein 10. Tor in seinem 19. Spiel für den FC St. Pauli gemacht. Ich weiß nicht, ob du auch den Millanton-Artikel gelesen hast, wo diese 1910 den Artikel so ein bisschen Glanz verliehen hat. Also Burgstaller, 10. Tor im 19. Spiel, also 1910. Xiré hat 19 Spiele, 10 Torbeteiligung. Beziehungsweise hat in seinem 19. Spiel für den FC St. Pauli dann seine 10. Torbeteiligung gehabt. Und Mamouche hat gegen Kiel sein 19. Spiel und hat momentan 8 Torbeteiligung.
Das heißt, es riecht nach Tor und Vorlage am Freitag von Omar Mamouche.
Exakt. Exakt, exakt, exakt.
Da bedarf es aber eines besseren Tages als gegen Fürth zuletzt. Aber ich glaube, da sprechen wir gleich noch ein bisschen intensiver drüber. Wo wir aber
du machst aber jetzt.
Ja, ich wollte noch eine Statistik, wollte ich noch okay. reinhauen, gerade wo wir drüber sprechen. Und zwar hat der FC St. Pauli sein 1500. Zweitligator gemacht gegen Fürth. In Person von Luca Zander, der ja irgendwie zum Goalgetter gerade avanciert. Na, kommt noch was raus bei dir aus der Bierpullis? Das sieht so ein bisschen schwierig aus.
Ja,
ein bisschen noch.
Ja, ich habe hier so eine schöne weiße, so ein schönes Weißbier und da kommt noch so ein bisschen Weizen, liegt da unten noch.
Ja, Zander und St. Pauli ist damit erst das vierte Team, der vierte Verein, dem es in der zweiten Liga gelungen ist, 1500 Tore oder mehr zu erzielen. Erst das übrigens Greuther Fürth.
Das weißt du, gegen wen der FC St. Pauli die meisten Zweitligatore erzielt hat?
Wahrscheinlich gegen Greuther Fürth.
Das ist falsch. Die liegen auf Platz 2. Das war tatsächlich Rot-Weiß Oberhausen.
Ach. Ich 47
grad, Treffer.
Ich wollte gerade HSV sagen, aber da war ja noch. Da, ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was.
Nächstes Jahr erst.
Ich wollte gerade sagen, die nächsten Jahre. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Der HSV hat sich entschieden zu bleiben.
Flippo, machen wir weiter mit dem Dösbattle der Woche.
Ja, gerne.
Bitte, hier ist der Dösbattle der Woche. Wir haben uns diese Woche für Omar Marmoush entschieden. Hat uns beiden gegen Würzburg schon nicht so gut gefallen. Und jetzt auch gegen Fürth. Nein, nicht Würzburg. Gegen Düsseldorf, meine ich natürlich.
Ja.
Hat uns schon gegen Düsseldorf nicht so gut gefallen. Und jetzt auch gegen Greuther Fürth beim Sieg. Ich habe eine ganz interessante Statistik. Wir hatten in der ersten Halbzeit gegen Greuther Fürth enorm viele Ballverluste. Und zwar an der Zahl waren es 75 und 15 waren alleine von Omar Marmoush.
Ja, das hatte ich auch mal irgendwo gelesen am Wochenende in dem Zusammenhang. Das war schon viel. Also es geht natürlich bei Omar Marmoush irgendwie auch mit seinem Spielstil einher. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Und dann ist das wirklich so ein echt schmaler Grat zwischen Weltklasse und Kreisklasse, wie man immer so schön sagt. Es ist, wenn es klappt und er einen guten Tag hat, ist er in dieser Liga nicht zu stoppen. Wenn aber irgendwie gar nichts geht und er den Ball nimmt und immer wieder blind in den Gegner reinläuft, ohne jegliche Perspektive, ist das echt ein bisschen anstrengend manchmal. Aber Timo Schulz hat es ja schon zwei, dreimal gesagt, solche Spieler brauchen eben den Freiraum, um sich entfalten zu können.
Klar.
Und an einigen Tagen, haben wir auch schon oft genug gesehen, hat er auch oft genug schon bewiesen, geht's halt gut. Und er macht halt auch diese verrückten Dinge, die sonst irgendwie kein anderer macht und sorgt für so ein bisschen Glanz in unserem Spiel. Und ja, dann hast du so auch Tage wie unter anderem gegen Fürth. Guido Burgstaller hat sich, glaube ich, ein paar Mal furchtbar darüber aufgeregt, wie
Marmoush. Wir haben ja während des Spiels mal kurz geschrieben, da ist mir so eine Szene aufgefallen, wo Marmoush und Burgstaller quasi zusammen aufs Tor gelaufen sind und Burgstaller irgendwann einfach angehalten ist, weil er dachte, ja, den Ball bekomme ich ja sowieso nicht.
Ja.
Es war so ein bisschen sinnbildlich für die Marmoush-Tage, die letzten, oder die Marmoush-Wochen, aber ist natürlich ein Spieler, der absoluten auch mal jetzt habe ich einen Faden verloren.
Ist ein Unterschiedsspieler, wolltest du
sagen. Ein Unterschiedsspieler, wollte ich sagen. Ja,
so, da haben wir es.
Ein Unterschiedsspieler.
Aber dafür sind wir zu zweit.
Ich muss sagen, wir hatten ja auch am Anfang so ein bisschen so eine Diskussion über Rodrigo Salazar, wo wir gesagt haben, es nervt uns manchmal so ein bisschen, dass er noch den irgendwie noch drei Haken zu viel macht. Und bei dem hat sich ja unfassbar entwickelt.
Ja, das kann man so sagen. Also er hat immer noch seine Momente, wo er den Ball zu lange hält, aber es hat sich schon deutlich gebessert. Das ist bei Marmoush schon echt eine Spur schlimmer, muss man sagen. Und auch diese Abgenervtheit von Burgstaller, ich finde, ich will da jetzt nichts reininterpretieren, dass da irgendwie größere Probleme zwischen den beiden sind, das auf gar keinen Fall. Aber es ist schon auffällig, dass oft Burgstaller, ist natürlich auch ein Stürmertyp, der den Ball auch immer haben möchte und aufs Tor schießen möchte, logischerweise. Aber ich finde, man sieht bei Burgstaller schon sehr, sehr häufig irgendwie so eine gewisse Unzufriedenheit nach Aktionen mit Marmoush, wenn die beiden irgendwie was vorne gestartet haben.
Interpretieren wir nicht zu viel rein.
Machen wir mit der nächsten Kategorie am besten weiter.
Marmoush hat ja auch seine 2 Tore, seine Torbeteiligung jetzt am kommenden Freitag gegen Kiel. Also, warum soll man sich da noch beschweren?
Wenn es passiert, ne, bei uns habt ihr es zuerst gehört.
Hier ist der Kiez-Kicker der Woche. Ja, es ist der eben schon angesprochene Rodrigo Salazar.
Yes. Hat wieder ein starkes Spiel gemacht gegen Fürth. Wir haben ja so ein bisschen die Spielanalyse jetzt rausgelassen, aber Wahnsinn. War wieder viel unterwegs mit
das
Vorlagen.
Das 2-0 à la
hat er geglänzt. Ja, also
diese Vorlage.
Es ist so ein bisschen traurig, weil, also es ist traurig und schön zugleich. Es macht unheimlich viel Spaß, ihm zuzugucken. Aber ich glaube wirklich, mit jedem guten Auftritt, den er hinlegt, schwindet wieder ein Stück Wahrscheinlichkeit,
klar,
dass er bei uns bleibt.
Und natürlich auch, Frankfurt ist absolut auf wahrscheinlich sogar Champions League-Kurs und da brauchen sie einen absolut breiten Kader. Und
was hat denn das mit breitem Kader zu tun? Du brauchst einen Rodrigo Salazar, um in der Champions League zu bestehen.
Sowieso.
Nächstes Jahr gegen Madrid oder sonst wen. Ich sehe ihn
gespannt.
Da schon zaubern.
Ich bin gespannt, wie er sich da dann tut. Du hast es ja häufig so, dass du da echt Spieler hast, die in der zweiten Liga den absoluten Unterschied machen, aber in der ersten Liga dann wirklich in die richtige Mannschaft kommen müssen, um da wirklich auch den Unterschied zu machen. Und vielleicht ist das sogar Frankfurt für ihn. Also
ja, es kann gut sein. Ich kann mir das gut vorstellen. Also
ähnlich offensive Mannschaft wie der FC St. Pauli?
Ja, er performt gut. Ich glaube, was beide haben, auch Marmoush und Salazar beide haben, ist halt einfach das Problem, dass sie mit ihren Fähigkeiten und Voraussetzungen in der zweiten Liga einfach sehr, sehr vielen Spielern überlegen sind. Das wird denen in der Bundesliga und in der Champions League schon auf gar keinen Fall mehr passieren, weil da gibt es einfach Leute, die ebenbürtig oder vielleicht sogar ein bisschen besser sind.
Echt?
Mag man kaum glauben, aber ist so. Und da könnte halt diese Ballverliebtheit, diese Daddelei an der einen oder anderen Stelle wirklich zu Problemen führen. Und Salazar ist halt einer, der hält auch immer noch lange den Ball, aber er kriegt es halt häufig hin, dass er dann trotzdem was aus der Situation macht. Und ich glaube, dass halt eine Liga höher und im anderen Wettbewerb namens Champions League da sehr, sehr früh Endstation sein könnte, wenn er zu irgendeinem Dribbling ansetzt. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Stärke seines Spiels verloren gegangen dadurch.
Hm. Ja, würde weiß genau, gehen, was so. Du meinst. Was mir auffällt, er zieht einfach mit seinen, er hält lange den Ball, zieht dabei aber auch immer unfassbar viele Gegenspieler auf sich.
Ja.
Und das hat man gerade beim 2-0 jetzt gesehen, da hat er exakt das gemacht, ist dann bis zur Mittellinie vorgelaufen, hat dann einen perfekten Pass auf unseren Usain Bolt, Guido Burgstaller gespielt, der den Ball wirklich wie ein
Wo kommt denn der Vergleich her?
Ja, war schnell, wie der da weggezogen ist.
Okay, ja, gut, ja.
Österreichischer Usain. Wir haben es ja am Anfang der Hinrunde schon gesagt, der Rückrunde schon gesagt, dass der eigentlich unser neuer Flügelstürmer sein könnte.
Ja, der ist überall und immer
unterwegs. Ich glaube, gegen Hannover war das, ist er immer irgendwie gerne über die Außen gekommen. Übrigens Hannover, apropos, auch, ich muss mich jetzt wieder auf meine Quelle beziehen, Millanton, die haben eine ganz lustige Statistik gemacht, in welchen Trikots wir denn die beste Siegquote haben.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Und ich bin ja, wir sind ja auch euer Mode-Podcast, wie ihr wisst. Und ich hasse ja eigentlich normalerweise, Marc, bin ich ja gar kein Freund von Statistiken irgendwie, ja, als sie das letzte Mal 0-3 zurückgelegen haben, haben sie 5-3 gewonnen. In 75% der Fällen, sowas mache ich ja gar nicht, aber solche Sachen finde ich dann wirklich sehr geckig. Und Hannover, deshalb,
da muss man auch mal großen Respekt sagen, auf so eine Idee muss man erstmal kommen, das nach Trikotfarben und sowas auszuwerten.
Richtig geil, habe ich gefeiert. Ja. Hannover deshalb, weil die häufigste Trikotpaarung, Kombination beim FC St. Pauli zwischen Trikot der Feldspieler als auch das Trikot des Torwarts war das Ausweichtrikot, das weiße oder creme-weiße mit dem hellblauen Torwarttrikot. Und das gab es nur ein einziges Mal diese Saison. Und zwar haben wir damit 3-2 in Hannover gewonnen.
Ja, einer der Wendepunkte in dieser Saison.
Ja, Das stimmt.
Es lag an der Ausstattung oder an der Klamottenauswahl, definitiv.
Flippo, bevor wir zum Ende kommen, wir haben schon wieder 40 Minuten gelabert.
Wir sind schon wieder
unfassbar. Unstoppable. Freitag geht's nach Kiel.
Ja. Die Mannschaft, die, glaube ich, aktuellen Zeitplan hat, mit dem möchte keiner tauschen. Das ist ja echt Wahnsinn. Morgen spielen sie gegen Sandhausen.
Ganz
Freitag
genau.
Gegen uns, dann am Montag. Freitag spielen sie gegen uns wirklich und dann am direkt Montag spielen sie gegen Hannover. Das ist
ja
Wahnsinn.
Ja, und vorgestern haben sie gegen Dortmund gespielt im DFB-Pokal.
Ja. Halb erfolgreich.
Ja. Aber ganz
wenn Dortmund erstmal.
Wenn die mal aufdrehen und dann
Fahrt kommt,
musst du ja auch mal denken, wenn du so als kleine Mannschaft da ankommst und dann gleich so ein frühes Gegentor kassierst, dann hast du auch keinen Bock mehr.
Ja, das stimmt.
Dann
aber Ole halt Werner,
Ole
Werner, der Trainer der Kieler, hat ja gesagt, also er kann ja viel erzählen, aber er sagt, er glaubt nicht, dass das irgendwie für einen Bruch bei Kiel jetzt für die Liga sorgen könnte in der Formkurve. Klar, was soll er auch anderes sagen?
Haben sich ja auch 90 Minuten ausgeruht.
Ich wollte gerade sagen, 5-0 da bei Dortmund verloren und jetzt ist alles irgendwie blöd.
Ich glaube, es ist halt auch die Frage, wie jetzt morgen der Auftritt gegen Sandhausen ist. Sandhausen ja momentan auch bärenstark drauf.
Ja, sind gut aus der Quarantäne gekommen, stimmt.
Ja, und
hatten auch einen dankbaren Gegner mit dem HSV zum Start.
Muss man dazu sagen. Und dann natürlich treffen wir mal wieder auf Finn Bartels, der 117 Spiele in Braun-Weiß absolviert hat und 22 Tore geschossen hat zwischen 2010 und 2014. Momentan ja sowas wie ein Ausnahmespieler fast bei Holstein Kiel.
Ja, nochmal richtig aufgedreht. Und Fabian Boll natürlich auf der Ersatzbank, ne?
Natürlich.
Werden wir gucken. Wir werden es morgen verfolgen, Kiel. Und dann sicherlich auch das Spiel logischerweise gegen uns und gegen Hannover, weil bei Kiel geht es ja noch um richtig was. 3 Spiele weniger aktuell als der HSV und nur 2 Punkte, glaube ich, dahinter. Warte, ich muss mal die Tabelle
nebenbei aufmachen. Ja, 2 Punkte dahinter, hinterm Relegationsplatz. 3 Spiele weniger. Und
also für die geht es jetzt also wirklich 3 Spiele in 6 Tagen, knackiges Programm. Und diese Spiele sind auch echt entscheidend für Kiel. Also wenn da nochmal, hört sich so. Sie sind in einer komfortablen Situation, es wirklich zu schaffen. Vielleicht auch sogar führt nochmal richtig gefährlich zu werden auf Platz 2. Das ist ja auch noch drin, auch wenn es aktuell 7 Punkte sind, aber da sind sie auch 3 Spiele hinter. Und wenn Kiel richtig auf die Tube drückt, haben sie wirklich gute Chancen, nicht nur Relegationsplatz, sondern vielleicht auch nochmal den direkten Aufstiegsplatz anzupeilen.
Aber wie gesagt, es werden harte Wochen. Kiel übrigens die stärkste Defensive der Liga. Sagt sich jetzt so leicht wegen 3 Spiele weniger, aber auch bis zum 24. Spieltag, wo noch alles relativ normal war bei Kiel, waren sie die beste Defensive oder hatten sie die beste Defensive.
Ich war übrigens beim letzten Auswärtsspiel in Kiel, fällt mir gerade ein. Da hat Henk Fehrmann, glaube ich, noch in der 90. Elfmeter verschossen.
Auf Montagabend. Oh ja, ich erinnere mich, ja. Oh, das ist schon alles so lange her, Flippo. Es ist ja
gefühlt Wahnsinn. Eine Ewigkeit.
Oh,
Hammer. Ja, aber wir sind wieder in derselben blöden Situation wie gegen Düsseldorf und Fürth auch schon. Was machen wir denn jetzt? Also, man möchte ja nicht verlieren und man möchte auch eigentlich als FC St. Pauli ein Spiel gewinnen, logischerweise. Aber wenn es dann so dem ein oder anderen Team nochmal schadet im Aufstiegsrennen, könnte man sehr vielleicht so mit einem Punkt.
Ich glaube, die schaden sich momentan selber. Also ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht so viel schützen. Ich glaube, viel interessanter ist, ob wir denn noch vorbeiziehen am HSV.
Auch noch im Bereich des Möglichen, ja.
Das sind 4 Punkte, also who knows. Übrigens, ich kann das Spiel
Schauen nicht gucken.
Ne? Ich bin leider beruflich in der Bahn unterwegs und ich spekuliere jetzt nicht auf das WLAN.
Die Bahn ist doch super ausgerüstet, was WLAN angeht.
Ja.
Da, super ausgestattet. Das wird. Und ansonsten erzähle ich dir nächste Woche ein bisschen was zum Spiel, zum hoffentlich erfolgreichen Spiel dann der Braun-Weißen. Freitagabend dann also Nordderby. Ist nicht so, welches Spiel war denn das letztes Mal, wo da wirklich dieser kleine Shitstorm losging. Gegen Osnabrück, stimmt, das kleine Nordderby hat ein Kommentator vom Bezahlsender.
Und zwar 700 Mal.
Sky gesagt, ja. Wirklich niemand hat jemals Nordderby, kleines Nordderby zu St. Pauli Osnabrück gesagt. Aber ist ein anderes Thema. Freitag auf jeden Fall Nordderby. Wir sind ein bisschen später dran als sonst, dafür nochmal Entschuldigung. Aber ich glaube, wir haben trotzdem nochmal wieder geliefert heute, oder?
Ich glaube auch. Ihr habt jetzt ein paar Tage Zeit, euch das anzuhören. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche.
Machen wir. Finn, dir eine schöne Woche.
Wünsche ich dir auch und euch auch.
Eine schöne Bahnfahrt.
Danke, danke.
Ja, und komm heil wieder, damit wir nächste Woche wieder schnacken können.
Kriege ich hin.
Gut, alles klar.
Damit ja. Bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
In Hamburg sagt man Tschüss.
Ciao.